Ja, liebe Geschwister, ich lade euch ein, eure Bibel im Galaterbrief aufzuschlagen. Für die Gäste in unserer Mitte, wir haben uns vorgenommen, diesen Brief des Paulus seit einigen Wochen auszulegen. Wir stehen heute im Galater Kapitel 5 und wir werden die Verse 19 bis 26 betrachten. Galater 5, die Verse 19 bis 26 wollen wir heute betrachten. Ich werde ab Vers 16 lesen, da Vers 16, weil es im Zusammenhang steht. Und wir hatten die Verse 16 bis 18 schon letzte Woche ausgelegt. Ja, lass uns das Wort Gottes lesen, das unfehlbare Gottes gelesen, das uns gegeben ist, damit wir nicht nur das Heil in Jesus Christus erfahren, sondern auch in unserem geistlichen Leben täglich gestärkt werden. Paulus sagt, ab Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich auch euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tut, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lass uns auch im Geist wandeln. Lass uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Soweit. Wir wollen noch beten, wir bleiben sitzen. O lieber Herr, danke, dass diese Worte uns gegeben sind, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden, sondern geholfen werden, auch zu erkennen, was dir gefällt, was wohlgefällig ist, was du von uns willst, nachdem du uns errettet hast, Herr. So sind diese Worte nicht zum Gericht geschrieben, sondern zur Erbauung, zur Ermutigung, zum Freude machen, Herr, und wir wollen sie als solche auch hören und in unserem Leben auch wirken lassen. Ja, wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns dazu befähigt, auch so zu leben, wie du es möchtest. Aber Herr, du erwartest auch, dass wir uns auch anstrengen, auch so zu leben, wie du es willst. Aber du lässt uns nicht dabei alleine, sondern du gibst uns die Kraft, die wir benötigen. Wir danken dir dafür. Bitten dich, dass du heute zu uns so redest, Herr, dass wir große Freude erfahren und wissen, dass du ein treuer Gott bist, der bei uns bist, der mit uns geht, der uns trägt und uns jeden Tag hilft in unserem Alltag. Dir sei Lob und Preis in Jesus Christus. Amen. Amen. Ja, liebe Geschwister, in dem Abschnitt, den wir heute gelesen haben, weist Paulus auf den eklatanten, würde ich sagen, Unterschied zwischen den Werken des Fleisches und der Frucht des Heiligen Geistes hin. Das ist eine bekannte Stelle. Wer hat sie noch nie gelesen? Ja? Diese Frucht des Geistes. Paulus hat diesen Gegensatz zwischen Fleisch und Glaube und auch Frucht des Geistes zum ersten Mal in Kapitel 3, Vers 3 gezeigt, als er gesagt hat, ihr erinnert euch, Er wirft den Galater vor, mit dem Glauben angefangen zu haben, an Jesus Christus geglaubt zu haben und jetzt sich plötzlich von diesem Jesus zu entfernen, um wieder in das Gesetz zurückzufallen. Er sagt, im Geist habt ihr angefangen, im Geist. Er verknüpft auch Geist mit Glauben an Jesus Christus. Ja? Wenn wir an Christus glauben, dann schenkt uns Gott seinen Geist. Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Ihr wollt im Fleisch weitermachen. Wir haben gesehen, dass er damit sagen wollte, dass eine Rückkehr unter das Joch des mosaischen Gesetzes, das Gesetz des Mosen, nachdem man durch den Glauben errettet worden ist, wie es die Galater zu tun versuchten, bedeutet wieder nach denselben elementaren Prinzipien zu leben, die auch für Ungläubigen gelten. Paulus sagt, es gibt im Grunde genommen keinen Unterschied zwischen Gesetz und den Anstrengungen der Menschen, der Moral dieser Welt. Es basiert alles auf dem Fleisch, auf menschlichen Anstrengungen. Paulus möchte in diesem neuen Teil seiner Argumentation zeigen, dass die Galater, wenn sie sich wieder unter das Gesetz stellen, wenn sie zum Gesetz zurückkehren, keine Werke hervorbringen werden, die Gott verherrlichen. Das war ihre Absicht. Sie dachten, durch das Gesetz werden wir Dinge tun, die Gott gefallen. Was Gott will, seine Gebote. Er sagt, nein, so geht es nicht, wie er das erwartet. Sondern wenn ihr zum Gesetz zurückkehrt, werdet euch den Neigungen des Fleisch wieder öffnen. Ihr werdet Tür und Tor öffnen für diese Dinge. Es scheint auch, dass die Streitigkeiten und Konflikten, die es bereits in den Gemeinden der Galater gab, seitdem sie sich wieder dem Gesetz zugewandt hatten, Paulus Recht geben. Und wir werden mal sehen, was diese Probleme waren. Paulus hat bisher gezeigt, dass ein Leben im Glauben an Jesus Christus zwangsläufig die guten Werke hervorbringen wird, die Gott zuvor für seine Kinder vorbereitet hat. Das lesen wir im Epheserbrief. Durch den Glauben sind wir errettet und Gott hat für seine Kinder zuvor Werke vorbereitet, damit sie darin wandeln sollen. Paulus sagt in Vers 6, dass der Glaube durch die Liebe wirksam ist. Er will nicht damit sagen, er will nicht in erster Linie damit sagen, wenn du glaubst, dann sollst du auch lieben. Er sagte, wenn du glaubst, wirst du lieben, weil der Geist diese Eigenschaft in dir bewirkt. Der Glaube wird durch die Liebe wirksam. Der Geist, den Gott uns gegeben hat, bleibt nicht untätig. Er bleibt nicht passiv in euch. Er bringt eine Frucht der Gerechtigkeit hervor. Deshalb hat uns Gott seinen Geist gegeben. Das Thema der Frucht des Geistes ist etwas sehr Wichtiges, bei Paulus, aber auch in der Bibel, dass ich in zwei weiteren Botschaften ausführlich behandeln werde. Wir werden uns in zwei weiteren Botschaften der Zukunft auch mit diesen neun Dingen, die Paulus hier auflistet als Frucht des Geistes. Und daher werden wir heute den Vers 22 nur kurz überfliegen. Ja, Paulus hat in Vers 16 gesagt, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Paulus zeigt, dass Fleisch und Geist einander so diametral entgegengesetzt sind, dass wir niemals tun können, was Gott gefällt, wenn wir im Fleisch wandeln. Solange wir im Fleisch wandeln, können wir nicht tun, was Gott gefällt, was ihm wohlgefällig ist. Das können wir nur, wenn wir im Geist wandeln. Das betont er immer wieder hier. Das heißt, wenn wir mit Jesus verbunden sind und unter der Führung des Geistes Gottes leben. Nur unter dieser Voraussetzung können wir das tun, was Gott gefällt in unserem Leben. In Jesus verbunden sein, in ihm verwurzelt sein. Das führt uns zu einem Leben, das Gott gefällt. Ich möchte diejenigen, die vielleicht letzte Woche nicht dabei waren, daran erinnern, dass sich Fleisch in der Bibel, also wenn wir das Wort Fleisch hören heutzutage, wenn man Leute fragt, was ist das Fleisch, ja? Außer dass vielleicht einige sagen, ja, das ist, was man beim Metzger kauft, aber viele Christen denken, dass Fleisch, das ist in erster Linie die Befriedigung sinnlicher Begierden, hauptsächlich sexuellen Begierden, das ist das Fleisch. Das nimmt man oft so an. Aber das ist nicht die biblische Definition von Fleisch. Das Fleisch liest ein, eigentlich, was unserer gefallenen menschlichen Natur entspricht. Und das schließt auch die Gedanken ein, die Überlegungen an, die wir haben, die Gewohnheiten, die alle unsere täglichen Handlungen bestimmen. Das ist das Fleisch. Unsere natürliche Einstellung, wie wir denken, wie wir reagieren, wie wir unsere Entscheidungen treffen, das ist das Fleisch. Paulus nennt die Laster, die schlechte Dinge, die schlechte Eigenschaften, die er hier in den Versen 19 bis 21 auflistet, Werke des Fleisches. Werke oder Tätigkeiten des Fleisches. Das griechische Wort für Werk ist das Wort Ergon. Kennen wir? Wir haben aus diesem griechischen Wort so Begriffe heute wie die Ergotherapie. Ne? Ergotherapie ist eine Therapie durch Tätigkeit. Ja? Oder Ergonomie. Ja? Alles, was das Gesetz ja, dazu führt, dass wir die Dinge so gestalten, dass sie wirklich, dass wir sie gebrauchen können, dass wir sie handhaben können. Paulus gibt uns zu verstehen hier, dass diese Aktivitäten, dieses Tun, diese Werke des Fleisches, diese Verhaltensweise aus unserem natürlichen Denken resultieren. Das sind natürliche Dinge, das sind normale Dinge, die zu unserer Menschlichkeit gehören. Und er sagt, dass diese falschen Verhaltensweisen, die hier genannt werden, die uns vielleicht ein bisschen erschrecken und sagen, also nicht alle tun das, oder? Ich bin nicht einer, der jetzt, ich bin kein Götzendiener oder kein Zauberer oder ich begehe nicht Ehebruch oder sowas. Er sagt, dass diese falschen Verhaltensweisen offenkundig sind. Sie sind offenbar. Und damit meint er nicht nur, dass diese Aktivitäten beobachtet werden können bei den Menschen. Wenn wir die Menschen beobachten, dann können wir sie tatsächlich heute ganz besonders in dieser Welt beobachten, bei den Menschen, wie sie leben, im Tageslicht, könnte man sagen. Sondern was er auch sagen will hier, ist, dass man das Gesetz Gottes nicht unbedingt braucht, um zu verstehen, dass diese Dinge schlecht und verwerflich sind. Da brauchst du nicht in der Bibel unterwiesen zu sein, um zu erkennen, dass das Böse ist, was da geschieht, was hier genannt wird. Paulus gibt uns in seinem Brief an die Römer in Kapitel 1 eine Liste ähnlicher Laster. Wenn wir das Kapitel 1 von Römerbrief lesen, finden wir eine ähnliche Liste dieser Dinge. Und er sagt im Vers 32, dass obwohl die Menschen das gerechte Urteil Gottes kennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas tun oder verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Viele werfen oder haben dem Apostel Paulus vorgeworfen, dass er in seinen Briefen die Verderbtheit, die Schlechtigkeit des Menschen viel zu viel betont. Also Paulus ist einer, der sieht nur Negatives bei den Menschen. Und viele Christen heute sagen, also in dieser Sache wollen wir uns ein bisschen von Paulus ein bisschen distanzieren. Also der Mensch ist nicht so schlecht, wie Paulus es beschreibt hier. Ne? Muss jedoch wissen, dass auch die heidnischen Philosophen damals, in ihren Schriften die Laster der damaligen Gesellschaft betonten und sie schonungslos beurteilen. Wenn wir die Werke von Sokrates, Plato, Aristoteles sehen, dann ist immer die Rede von Tugend und dem, was ehrwürdig ist, was gut ist, was dem wohlgefällig ist. Aber im Gegensatz zum biblischen Denken betrachten die Heiden Laster als gegen die menschliche Natur. Sie sagen, das ist nicht normal. Die menschliche Natur ist gut. Und das, was wir bei den Menschen sehen, ist gegen diese Natur, diese gute Natur gerichtet. Während die Bibel und Paulus hier sagt, dass sie seit dem Sündenfall normal sind. Nein, das ist ganz normal für Menschen, die von Gott abgefallen sind. Für Paulus ist das Fleisch nichts anderes als unsere abgefallene Menschlichkeit. Du bist ein Mensch, du lebst nach dem Fleisch von Natur aus, wenn Gott nicht eingreift in deinem Leben. Paulus nennt hier in den Versen 19 bis 21 15 Werke des Fleisches. Ich muss euch warnen, vielleicht habt ihr gesehen, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, zum Beispiel wenn ihr eine Übersetzung wie die Schlachter habt oder Luther 1912, die auf dem sogenannten Textus Receptus basieren, dann sind das 17 und nicht 15. Die ersten drei oder vier von Vers 19, also ich verwende hier die Schlachter, und da sagt hier Ehebruch und Unzucht. Das Ehebruch ist nicht in allen Übersetzungen, zum Beispiel moderne oder die Luther, moderne Luther haben das nicht, auch die Elberfelder. Das hat eigentlich nicht mit modernen Übersetzungen zu tun, das hat mit der Grundlage der Übersetzung. Also die ersten drei oder vier, wie man will, hier in diesem Vers 19, beziehen sich auf Sexualverhalten. Hier in der Schlachter haben wir zum Beispiel das Wort Moicheia, was auf Griechisch das Wort für Ehebruch ist. In den anderen Übersetzungen, zum Beispiel Elberfelder, haben wir nur Poneia. Was am besten mit dem Wort Unzucht übersetzt wird und sich auf jede sexuelle Praxis außerhalb der Ehe bezieht. Also die Bibel verurteilt nicht nur Ehebruch, sondern jede Art von Sexualität, die man außerhalb der Ehe und vor der Ehe auch praktiziert. Solche Praktiken waren in der griechischen, römischen Gesellschaft, vor allem in Großstädten wie Korinth, damals üblich. Wir sollten nicht denken, es ist erst heute so. Es war damals üblich. Wir sehen auch, wie Paulus sich intensiv mit diesem Thema im Korintherbrief beschäftigt. Er geht davon aus, dass viele Christen in der Stadt Korinth zu Prostituierten gegangen sind, dass sie das ganz normal fanden. Die zweite Sünde, die hier genannt wird, Akathasia oder Unreinheit, hier auf Deutsch übersetzt, betrifft alles, was vor allem im Bereich des Denkens fällt. Sünde ist nicht nur, was ich äußerlich praktiziere, das hat Jesus gezeigt, sondern was sich ihr auch in meinem Kopf abspielt, was die anderen Menschen nicht sehen, aber was Gott sieht. In Epheser 5 schließt Paulus auch darunter Schändlichkeit, alles was schändlich ist. Oder das müssen wir uns anhören, was er auch hier sagt. Er sagt, albernes Geschwätz und auch Witzeleien. Wie viele von uns tun diese Dinge. Er erwähnt auch Zügellosigkeit, Aselgeia, oder Ausschweifung. Dieses Wort weist auf eine offene, schamlose und unverschämte Manifestation aller dieser Praktiken hin. Die Leute tun das und schämen sich nicht einmal, dass sie sowas tun. Sie lachen noch darüber. Ja, nach diesen sexuellen Sünden folgen zwei Praktiken, die mit der falschen Religion in Verbindung stehen. Zunächst der Götzendienst. Idolatrie, Eidololatria auf Griechisch, Idolatrie, Götzendienst. Bei dem heidnischen Götter angebetet wurden, indem man sich vor ihren Statuen beugte und bei Festmahlen geweihtes Fleisch aß. Und auch dazu Christen haben sich wahrscheinlich nicht vor diesen Statuen gebeugt, aber sie waren bei diesen Festen dabei. Weil die gedacht haben, wenn ich nicht dabei bin, was denken die Menschen über mich? Haben mitgemacht irgendwie, haben sich auch vielleicht ein bisschen geschämt, aber sie waren dabei. Da dies direkt nach der Aufzählung von sexuellen Sünden erwähnt wird, schließt Paulus hier wahrscheinlich auch die sakrale Prostitution, heilige Prostitution ein, die oft Teil dieser Praktiken war, die öffentlich vor allen Augen praktiziert wurde. Dann spricht er von Zauberei. Zauberei ist die Übersetzung des griechischen Wortes Pharmakeia, von dem unser Begriff Pharmazeutik oder Pharmazie kommt. Kommt daher, ihr dürft schon Medikamente kaufen. Ne? Es kommt daher, dass Medikamente damals oft Zaubermittel waren. Ja? So nicht wie heute, einfach neutrale chemische Substanzen, sondern oft Zaubermittel. Es war mit Zauberei, Medizin war mit Zauberei verbunden damals. Paulus nennt dann 8 bzw. 9 Übel, die menschliche Beziehungen vergiften. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid und auch Mord im Textus Receptus. Paulus denkt auch an Probleme, die in einer Gemeinde entstehen können, wenn er diese Dinge erwähnt. Und er sagt, das kann passieren, wenn Mitglieder egoistische Ambitionen haben in der Gemeinde. Wenn jemand in der Gemeinde von seinen Ambitionen geführt wird, dass er zum Beispiel eine wichtige Position haben will, dass er sich über die anderen erheben will. Solche Gedanken erzeugen unweigerlich Neid und Zwietracht. Konflikte äußern sich oft in Wutausbrüchen. Die Menschen verlieren die Selbstkontrolle, was häufig auch zu Spaltungen führen kann. Es ist nicht nur so, dass die Menschen sich streiten, sie können, weil sie unversöhnlich sind, sie können sich nicht mehr leiden und trennen sich. Wie oft stellen wir das heute in Gemeinden vor? Es gibt Menschen, wenn sie etwas hören, was ihnen nicht passt, dann verlassen sie die Gemeinde. Und nehmen auch manchmal andere Leute mit. Paulus schließt seine Liste mit 2 letzten Sünden ab. Trunkenheit und Gelage. Das haben meine Frau und ich letzte Nacht gehört. Bis 3 Uhr nachts haben Nachbarn gefeiert. Ja, schamlos. Ja, Luther übersetzt vielleicht prägnanter: Saufen und Fressen. Diese Taten, diese Tätigkeiten sind charakteristisch für das, was auch heute in der Welt vorherrscht. Der Mensch ist nicht besser geworden. Und sie rufen, sagt Paulus, unweigerlich den Zorn Gottes hervor. Wer sowas praktiziert, sollte nicht denken, dass Gott ein Auge zudrückt. Nein, diese Dinge ziehen Gottes Zorn mit sich. Aus diesem Grund betont Paulus, dass diejenigen, die solche Dinge praktizieren, das Reich Gottes nicht erben werden. Sie kommen nicht in Gottes Reich, damit ist das ewige Leben gemeint. Ja? Paulus verwendet hier das Verb, das griechische Verb prasso. Dieses Verb deutet auf die fortwährende Praxis dieser Dinge hin, eine konstante, dauerhafte Praxis dieser Dinge, indem man fast täglich lebt, ohne sie in Frage zu stellen. Wir dürfen die Behauptung, dass diejenigen, die solche Dinge tun, nicht in das Reich eintreten werden, nicht im Sinne dessen verstehen, was Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 15, Vers 50 sagt, nämlich, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können und dass das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit erbt. In 1. Korinther 15 meint Paulus, dass unser gegenwärtiger Leib, egal ob wir gläubig sind oder nicht gläubig, dieser gegenwärtige Leib nicht für das ewige Leben, für das Leben in der Gegenwart Gottes im Himmel geeignet ist. Und deshalb ist auch eine Auferstehung notwendig, damit unser Körper, unser schwacher Körper verwandelt wird. Dieser Körper muss durch die Auferstehung gehen, damit er fähig ist, Gott zu begegnen, von Angesicht zu Angesicht. Würden wir heute Gott vor uns sehen, würden wir sterben. Ja, was Paulus hier lehrt, ist, dass die regelmäßige Praxis, die regelmäßige Ausübung solcher Sünden uns die Tür zum Reich Gottes verschließt. Das sagt er auch zum Beispiel in 1. Korinther 6, Vers 9, wenn er ausdrücklich warnt, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden. Er sagt, Ungerechte werden das Reich Gottes nicht erben. Und der bezieht sich auf Christen in Korinth, die auch solche Dinge regelmäßig praktiziert haben, sich keine Fragen gestellt haben, ob es gut oder schlecht ist. Paulus will damit nicht sagen, dass demjenigen, der gelegentlich eine dieser Sünden begeht, nachdem er Jesus kennengelernt hat, nicht vergeben werden kann. Er sagt nicht hier, wenn du das einmal tust, mein lieber Mensch, da bist du verloren. Keine Vergebung, du wirst in das Reich Gottes nicht kommen. Sondern was er sagt, ist, dass diejenigen, die mehr als einmal gewarnt wurden, die über diese Dinge informiert sind und sie trotzdem darin verharren, sich selbst vom ewigen Leben ausschließen. Das ist, was Sven auch deutlich erklärt hat, wenn Jesus sagt, wenn dein Auge dich zum Sünde führt oder dein Arm, deine Hand, dann schneide das ab. Denn das ist ein ernsthaftes Problem. Du musst einen Cut mit diesen Dingen machen. Die kannst du nicht einfach zulassen. Lieber auf diese Dinge verzichten, auf viel verzichten, als die Tür an der Tür zum Reich Gottes vorbeilaufen. Jesus hat auch gesagt, die Tür ist eng und der Weg ist schmal, der zum Reich Gottes führt. Und viele laufen vorbei, viele laufen auf dem breiten Weg. Viele gehen durch die breite Tür, auch unter Christen leider. Paulus scheint hier zu lehren, dass es keine fleischliche Christen gibt. Wir hören oft, dass es fleischliche Christen gibt und geistliche Christen. Paulus scheint hier zu sagen, das ist ein schwieriges Thema, aber Paulus scheint hier zu sagen, es gibt keine fleischliche Christen im Gegensatz zu geistlichen Christen. Der Christ hat zwei einen täglichen Kampf gegen die Sünde zu kämpfen und er ist mit der Sünde konfrontiert. Er fliegt nicht auf eine Wolke über der Sünde. Er ist jeden Tag mit der Sünde konfrontiert. Er muss dagegen kämpfen. Aber er kann sich nicht in der Sünde suhlen. Er kann sich das nicht gefallen lassen. Es geht nicht. Paulus stellt nun diesen Werken des Fleisches das gegenüber, was der Heilige Geist in uns bewirkt, wenn wir in der Gemeinschaft mit Christus Jesus durch den Glauben leben. Es gibt etwas anderes, wenn wir mit Jesus leben. Es gibt einen Ausweg aus dieser Situation, aus der Niederlage gegen die Sünde. Paulus spricht hier nicht von Werken des Glaubens oder von Früchten des Heiligen Geistes, sondern von der Frucht des Geistes in der Einzahl, im Singular. Was er damit meint, ist wahrscheinlich, dass der Geist Gottes all diese Tugenden in uns ohne Ausnahmen zu irgendeinem Zeitpunkt hervorbringen wird. Das wird man in unserem Leben früh oder spät sehen müssen, wenn wir Christen sind. Paulus' Verwendung des Wortes Frucht für das Werk des Geistes mag einen gewissen Sinn haben, aber nicht, weil das Bild von Frucht oder von der Ernte den Werken des Fleisches nicht angemessen wäre. Denn in Kapitel 6, ein Kapitel weiter, Vers 8, wird er sagen, denn wer auf sein Fleisch sät, der wird auch vom Fleisch Verderben ernten. Also man erntet nicht nur, wenn man was Gutes sät, sondern man erntet auch, was man Schlechtes sät. Wer auf sein Fleisch sät, wer diese Gewohnheit, diese Praktiken pflegt, ernährt, wird auch Verderben ernten. Und Verderben ist hier ein starkes Wort. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Schon gesagt, werden wir noch Gelegenheit haben, ausführlich auf die hier in Vers 22 beschriebenen Merkmale einzugehen, diese Frucht des Heiligen Geistes. Wir werden auf jede dieser Eigenschaften einzeln eingehen in weiteren Predigten. Daher werde ich euch nicht näher darauf eingehen. Ja, sagen wir einfach, dass es das Ziel des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes ist, unsere Wesensart zu verändern und uns Jesus Christus ähnlich zu machen. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes in uns. Er will uns Jesus Christus ähnlicher machen. Paulus sagt in Römer Kapitel 8, Vers 29, dass Gott uns dazu vorherbestimmt hat. Das Wort prädestiniert. Also Gott hat uns vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das heißt, Gott hat es bestimmt. Er hat das angeordnet, dass wir Christus ähnlich werden. Sind auch schwer deutliche Ausdrücke, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das heißt, wenn wir uns in einem Spiegel betrachten, sollten wir, was Paulus hier sagt, wir sollten so kleine Jesus sehen, also wir sollten einen Jesus sehen in uns. Ja? Wie weit entfernt sind wir oft davon? Und in 2. Korinther 3, Vers 18, ich habe diesen Vers schon mal genannt, erklärt Paulus, dass wir in dasselbe Bild, das Bild Jesu Christi, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden, nämlich vom Geist des Herrn. Und dieser Prozess wird erst dann in der Ewigkeit, wenn wir verherrlicht werden, abgeschlossen werden. Wenn Paulus sagt, dass das Gesetz nicht gegen solche Dinge ist, er sagt hier, ja, Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Er will damit sagen, das Gesetz des Mose ist nicht gegen solche Dinge. Es gibt keinen Widerspruch, keinen Gegensatz zwischen diesen Dingen und dem, was das Gesetz verordnet. Er wiederholt in etwa, was er in 1. Timotheus Kapitel 1, Verse 8 und 10 lehrt, wo wir lesen, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist. Warum? weil sie das tun, was das Gesetz vorschreibt, wenn sie geführt vom Heiligen Geist sind. Er sagt, wofür ist das Gesetz? Für Gesetzlosen und Widerspenstige. Das kann uns auch betreffen als Christen, wenn wir nicht im Geist wandeln. Ja, es muss auch, müssen daran erinnert werden, dass das Gesetz warnt. Ja, das Gesetz ist auch für Gesetzlosen, Widerspenstigen, Gottlosen, Sündern, Unheiligen und Gemeinden, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Gnadenschändern, Menschenräuber, Lügner, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehren widerspricht. Dafür ist das Gesetz, um uns zu verklagen, zu sagen, Gott wird diese Dinge richten. Was er meint, was Paulus meint, ist, dass das Gesetz, dass man das Gesetz nicht haben muss, um zu verstehen, dass solche geistliche Eigenschaften, die er hier erwähnt, den Willen Gottes vollkommen erfüllen. Das ist, was Gott will. Dafür brauche ich das Gesetz nicht. Diese Tugenden dürfen auch nicht als eine Reihe von neuen Vorschriften verstanden werden, die nur für Christen gelten. Es gab Gebote im Alten Testament, die 10 Gebote, jetzt gibt es diese Gebote und die gelten für Christen. Und die musst du tun. Das ist nicht so gemeint. Es handelt sich nicht um ein neues Gesetz, das in die Praxis akribisch umgesetzt werden muss. Nein, diese Dinge sind das Ergebnis, die Frucht eines geistgeleiteten Glaubenslebens. Jesus hat selbst gesagt, wer in mir bleibt, das heißt, wer Gemeinschaft mit mir hat, wer mich sucht, wer mich liebt, wer sich nach meinem Vorbild orientiert, der bringt viel Frucht. Was Jesus meint mit Frucht, ist genau das, was hier Paulus sagt, diese Frucht des Heiligen Geistes. Wer in mir bleibt, sagt Jesus in Johannes 15, der bringt viel Frucht. Vers 24, die aber Christus angehören, das heißt, die Christus kennen, die durch ihn gerettet worden sind, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Paulus verallgemeinert nun und wendet auf alle Gläubigen hin, was er bereits in Kapitel 2, Vers 20 über sich selbst gesagt hat. Erinnert euch, kennt ihr vielleicht diesen Vers auswendig, Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Da könnte man sagen, ja, das sagt Paulus über sich, ja, toll, also ich möchte gerne so wie Paulus sein. Aber Paulus sagt jetzt, er wende das auf alle Christen hin. Er sagt, was ich über mich gesagt habe, das verlange ich von euch. Es ist eigentlich, das sollte euch auch charakterisieren. Die, die zu Christus gehören, haben das Fleisch gekreuzigt. Zu Christus zu gehören bedeutet, dass wir nicht mehr uns selbst gehören. Ja, Christus angehören, die von ihm, durch ihn gerettet worden sind, die aber nicht sich selbst gehören, sondern ihm gehören. Christus soll auch ihr Herr sein. Das bedeutet, dass wir nicht mehr uns selbst gehören, sondern dass Christus in uns lebt und unsere Prioritäten setzt. Der Christ erkennt in der Kreuzigung eine Selbstverleugnung und eine Anpassung aller seiner Wünsche und Handlungen an den gekreuzigten Erlöser. Das ist gemeint mit Jesus nacheifern. So wird alles, was das Fleisch kennzeichnete und unseren alten Lebensstil bestimmte, an das Kreuz genagelt. Und ein neuer Lebensstil entsteht. Ein Leben unter der Führung des Geistes Gottes. Ja, das hat auch Jesus gesagt, als er davon sprach, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen und ihm folgen sollen. Nehmt das Kreuz auf euch und folgt mir nach. Das meint er, wenn er das sagt. Er sagt nicht, dass wir jetzt, so wie man das in den Philippinen macht, jetzt, dass die Leute sich am Kreuz nageln lassen, um ewiges Leben zu bekommen, sondern er meint, wir sollen auf das verzichten, was unser Leben bisher bestimmt hat und uns an dem orientiert, was Jesus uns sagt. In Gemeinschaft mit ihm leben, das ist sein Kreuz tragen. Paulus denkt an nichts Geringeres als eine radikale Veränderung unserer Sicht der Dinge. Wir müssen radikal umdenken als Christen. Spricht in Römer 12 von einer Erneuerung des Sinnes, damit wir prüfen können, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich muss sagen, wenn ich mein Leben betrachte, dass ich jeden Tag an das denke, was ich heute, was ich an dem Tag machen muss. Und ich erstelle Pläne, wie kann ich das erreichen und so weiter. Paulus sagt, macht auch solche Pläne für euer geistliches Leben. Vers 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Hier verwendet Paulus für wandeln ein anderes Verb als in Vers 16, wo er sagte, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. In Vers 16, wenn er das sagt, meint er, lebt täglich vor Gottes Angesicht, lebt wie als ob Gott da wäre, sichtbar wäre, vor euch. Aber hier sagt er etwas anderes. In Vers 25 ist das, was er von den Gläubigen verlangt, in guter Marschordnung als Soldaten Christi, die der Geist führt, voranzuschreiten. Eine gute militärische Ordnung. Tatsache, dass bei einer Militärparade, habt ihr schon mal Soldaten gesehen, wenn sie bei einer Parade laufen, wie der Takt ist, wie genau das ist, ja? Oder denken wir an Synchrongymnastik, also ist auch interessant, diese Parallelität, ja, also diese Synchronisation. Er sagt, die Christen sollen synchron laufen. Die sollen im gleichen Tempo marschieren. Sie sollen, wie die Militären oder die Gymnasten oder die Schwimmer, den gleichen Geist und die gleiche Gruppendisziplin haben. Wenn der Gemeinde ständig Streit sucht oder sich von seinen Geschwistern fernhält, oder denkt der oder die macht das, ich mache das, ich sehe das anders, ich mache das ganz anders und ich werde das auch so durchziehen, was ich mir vorgenommen habe, zeigt, dass er für das Wirken des Geistes Gottes nicht wirklich empfänglich ist. Paulus wird im Vers 26 mit seinem Gedanken deutlich, wenn er sagt, lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Diese Haltung war die von Jesus selbst, der einmal gesagt hat, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Die Gläubigen sind Glieder des Leibes Christi und als solche sollen sie ihm ähnlich sein. Ich komme zum Schluss. Ja, hier in diesem Textabschnitt, den wir heute betrachtet haben, macht Paulus deutlich, dass die Errettung spürbare Auswirkungen auf unsere Lebensweise haben wird. Das Thema, mit dem sich Paulus bisher intensiv beschäftigt hat, war das Thema Rechtfertigung. Wie werde ich vor Gott gerecht? Und er macht ganz deutlich, wir werden nicht durch irgendwelche Werke oder gute Taten vor Gott gerecht, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Aber jetzt, in Kapitel 5 und auch in Kapitel 6, wir zeigen, dass diese Erlösung, diese Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus keine nackte Rechtfertigung ist, sondern dass sie spürbare Auswirkungen, Konsequenzen Folgen auf unsere Lebensweise haben wird, nicht haben soll, sondern haben wird. Einige Christen lehren, dass die Heiligung, obwohl sie in der Bibel eine wichtige Rolle spielt, etwas Optionales ist. Das ist eine Option. Es ist dir überlassen, ob du so leben willst oder nicht. Dass der Gläubige dazu sogar eine zweite Erfahrung der Bekehrung zur Heiligung benötigt. Du musst auch eine, ich rede nicht jetzt von der Erfahrung im Heiligen Geist, wie man das in bestimmten charismatischen Kreisen auch sagt, sondern eine Erfahrung der Heiligung, also eine Bekehrung zur Heiligung, ja, ist ein weiterer Schritt in deinem Leben. Und dabei tritt dann der Christ in eine neue Phase des geistlichen Lebens ein, indem er sich dem Willen Gottes vollständig unterwirft. Das ist immer dieser Gedanke, dass es fleischliche Christen gibt, die einfach durchs Feuer gerettet werden und dann sehr geistliche Christen. Aber wie ich schon betont habe, scheint Paulus hier zu lehren, dass unsere Rechtfertigung und unsere Heiligung untrennbar miteinander verbunden sind. Die sind eng miteinander verbunden. Und seiner Meinung nach ist die Heiligung kein Extra, nicht etwas Optionales, sondern eine logische Folge der Errettung und ein unverzichtbares Merkmal unseres Christseins. Ja, möge Gott uns helfen, diese Wahrheit, die Paulus hier erklärt, auch besser zu verstehen. Amen.